Hallo und herzlich willkommen bei Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Martin von der Öffentlichkeitsabteilung der Wieder. Heute, in der heutigen Folge, dreht sich alles um das Thema Vielfalt in der Arbeitswelt. Meine Gesprächspartner hierzu sind Traude Kogoy und Peter Draschkovic. Traude ist Diversity Managerin bei den österreichischen Bundesbahnen, Peter sozusagen das Vis-à-vis in der Wieder. Er ist verantwortlich für Gewalt am Arbeitsplatz und Diversität. Bei den ÖBB ist er Behindertenvertrauensperson und Gleichstellungsbeauftragter für die Region Wien. Ich möchte auch gleich mit einer Frage an Traude Kogoy beginnen. Aus Unternehmenssicht, inwieweit ist Diversität in den höchsten Etagen der Unternehmen angekommen?
Naja, also man kann das irgendwie historisch sehen und historisch wird es heißen, dass ausgehend von Amerika das Diversity-Konzept als ökonomisches Konzept in Wirklichkeit nach Europa gekommen ist und seither in der Wirtschaft eine große Rolle spielt. Das kann man so sagen. Ja. Unterfüttert mit, weiß ich nicht, ja, Tonnen an McKinsey-Studien, die sagen, wenn die Teams divers sind, also mit vielen unterschiedlichen Menschen, die aber Fähigkeiten und Fertigkeiten natürlich haben, dass die Teams viel besser Probleme lösen, viel erfolgreicher sind und dass das Unternehmen insgesamt viel resilienter ist. Also es gibt wirklich wahnsinnig viel, auch an ökonomischen Benefits und an ökonomischen Argumenten, warum es gescheit ist, einfach mit Vielfalt zu arbeiten.
In wenigen Worten, Vielfalt bringt.
Das würde ich jedenfalls so unterschreiben. Und wäre ich Unternehmerin, ich war ja irrsinnig lang Selbstständige und das war vollkommen klar, dass ich mit wirklich unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Gruppen zusammenarbeite, einfach weil die Kreativität da durch die Decke gegangen ist. Und das ist das, was wenn man halt wirtschaftlich auch erfolgreich sein will, relevant ist. Mal abgesehen davon, dass es einfach viel mehr Spaß macht.
Ich glaube, die Traude hat was ganz Wichtiges angesprochen. Motivation. Teams aus verschiedenen Bereichen, wenn man das Thema Diversität hernimmt, sind viel motivierter, es geht was weiter. Die Arbeitgeber sind viel effektiver und vor allem, man muss es auch zulassen. Man muss zulassen, dass Teams oder das Arbeitsumfeld divers ist. Ich glaube, jeder muss sich auch selbst immer wieder bei der Nase nehmen. Tümpelt man im eigenen Sumpf herum, in der eigenen Blase? Oder lasse ich gewisse Dinge von anderen zu, andere Meinungen zu? Ja? Bin ich selbst so offen oder ist es auch für jeden anderen dann ein Lernprozess? Ja? Lasse ich es zu, dass vielleicht 60% Frauen drinnen sind? Von den 60% Frauen wieder eine farbige Kollegin, eine Kollegin mit türkischem Hintergrund, ein Kollege, der im Rollstuhl sitzt, behindert ist. Ja? Lasse ich das alles zu? Ja? Nur ich muss dann mich selbst öffnen für gewisse Bereiche. Ansonsten funktionieren auch diese Teams nicht.
Ich denke, ein Problem ist, dass wenn du in Teams arbeitest mit einer wirklich hohen Diversität, ja, dann braucht es einfach länger, bis die Leute in die Produktivität kommen können. Das ist vollkommen naheliegend. Ja. Also du näherst dich an, du musst in Perspektivenwechsel gehen, du musst irgendwie sozusagen dich selbst auch zeigen mit deinen Grenzen und deinen Fähigkeiten und vice versa. Ja. Das ist ein Grund, warum Firmen und Unternehmen manchmal skeptisch sind. Die haben nämlich wirklich immer den Eindruck, es geht ausschließlich nur um Quick Wins. Es geht ausschließlich nur darum, dass ich irgendwie die gute Nachricht habe am nächsten Tag in der Zeitung oder wo immer. Und das ist kurzsichtig, bedauerlicherweise.
Aber die ÖBB hat ja von der Geschichte her, von der Historie her, mit dem Thema Diversität, was jetzt der Migrationshintergrund betrifft, schon seit den 70er Jahren zu tun hat. Wie viele Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind ja eigentlich nach Österreich gekommen? Wie viel hat die ÖBB eigentlich damals übernommen, weil diese Fachkräfte ja gefehlt haben? Nicht abgesehen von Deutschland, aber ich denke, in Österreich alleine die ÖBB hat relativ viele Kolleginnen und Kollegen übernommen, vor allem Kollegen in den Handwerksberufen, die Migrationshintergrund aus Serbien oder Jugoslawien damals jetzt geheißen.
Eine Frage an dich, Peter. Inwieweit kommen Menschen zu dir und berichten über Ungleichbehandlung Beziehungsweise über welche Kanäle erfährst du über Ungleichbehandlung?
Also ich denke mir, da müssen wir jetzt vielleicht zwei Spalten. Das eine ist der Bereich ÖBB mit dem Gleichstellungsmanagement, was ich die vor, hilft mir jetzt von der Zeit, vom Zeitablauf her, 10 Jahren mittlerweile,
ja,
gegründet wurde, circa 2011, also rund 10 Jahre schon gegründet wurde. Das heißt, da melden sich Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen, aus den verschiedensten Firmen, wenn sie meinen, sie werden im Unternehmen diskriminiert oder sie sind von sexueller Belästigung, also es wurde sexuelle Belästigung festgestellt. Das heißt, das Beratungsgremium soll ja so in Richtung Kreativität und beziehungsweise Erledigung eigener Unternehmen sein. Jeder hat natürlich das Recht, entweder gleich zum Arbeitsgericht zu gehen oder natürlich auch zur Gleichbehandlungsanwaltschaft. Aber ich glaube, es ist immer besser, wir versuchen, eine innerbetriebliche Lösung zu finden. Und das haben wir ja gemeinsam, das schaffen wir auch gemeinsam mit den Gleichstellungsgremien in den einzelnen Bundesländern. Das ist einmal die eine Geschichte. Und bei der Gewerkschaft selbst melden sich Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen, wo man auch sagen kann, auf der einen Seite ist es eine rechtliche Geschichte, auf der zweiten Seite muss man dem Kollegen oder der Kollegin auch psychologische Hilfe angedeihen lassen. Und auf der anderen Geschichte, was tun wir weiter im Betrieb? Das betrifft jetzt nicht die ÖBB, aber in dem Betrieb weiter tun wir.
Vielleicht noch ergänzend dazu, weil du die Gleichbehandlung sozusagen ins Spiel gebracht hast. Diversity Management muss man so denken, die Basis des Diversity Managements ist die Gleichbehandlung, die Antidiskriminierung. Deshalb war es für uns evident wichtig, den Rahmen zu schaffen und zu sagen, seit 2011 haben wir eine ÖBB-Gleichstellungspolicy und der Peter ist einer der regionalen Gleichstellungsbeauftragten, wo Betroffene sich an ihn wenden können, um begleitet und betreut zu werden. Der Peter hat auch erwähnt, dass Anspruch des ÖBB-Konzerns ist, dass wir die Probleme intern lösen. Ja, ich halte es für einen wirklich wichtigen Punkt, weil nur dann, wenn du in den Diskurs gehst, nur dann, wenn du nachfragst, nur dann, wenn du sozusagen versuchst, Orientierung herzustellen, kann die Organisation lernen und können Menschen lernen. Deshalb ist es also die Bemerkung, die du gemacht hast, wir legen allergrößten Wert darauf, dass es unternehmensintern organisiert wird, betreut wird, begleitet wird und dass Gleichbehandlung sozusagen nicht verhandelbar ist im ÖBB-Konzern. Das ist alle wissen. Ja, das ist ein Rahmen, der ist nicht verhandelbar. Wann immer diskriminierende Handlungen gesetzt werden, haben sie eine Konsequenz. Und das ist wirksam. Die Leute müssen wissen, in welchem Umfeld sind sie, ja, und wie, also worauf liegt die Organisation Wert? Und wenn du das außer Streit stellst, finde ich, ist ein großer erster Schritt gemacht. Und vielleicht ein Punkt noch. Also Gleichbehandlung ist Fundament von Vielfaltsmanagement, wenn man so will. Und Vielfaltsmanagement, wenn man so will, als Management-Tool oder Methode, geht insofern einen Schritt weiter, als die Vielfalt der Beschäftigten zum Vorteil aller Beteiligten organisiert wird. Und was heißt das? Das heißt zum Beispiel, in den Verkaufsstellen, in den Bahnhöfen sind wir wahnsinnig froh, wenn Menschen mehrsprachig sind.
Ja. Wo beginnt eigentlich Diskriminierung?
Ja, in Österreich ist es über das österreichische Gleichbehandlungsgesetz ganz klar definiert. Dort beginnt die Diskriminierung und es ist vollkommen klar der Umgang damit. Ja. Also sozusagen je nach Ausmaß der Diskriminierung wird auch Schadenersatz sozusagen fällig.
Also ich denke, Diskriminierung beginnt dort, wo Benachteiligung und Herabwürdigung stattfindet. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Gleichstellungsmanagement der ÖBB. Es ist ja so organisiert, dass jeweils ein Kollege oder Kollegin von Seiten der Arbeitgeber gestellt wird und ein Kollegin oder Kollege von Seiten der Arbeitnehmervertretung. Und in Wien ist es so, dass die Kollegin Baku ja von Seiten der Arbeitgeber ist. Und aus jedem, es ist ja sehr gut geregelt, indem man sagt, aus den verschiedensten Firmen und den Unternehmen der ÖBB, aber auch einmal eine Frau und ein Mann, dass hier Gleichstellung herrscht. Die Fälle halten sich so ein wenig, auch wenn man es aus dem ÖBB-Bereich sagen kann, etwas die Waage. Alles ist nicht Diskriminierung, wie wir wissen. Mobbing fällt jetzt nicht unter Expertise. Aber ich denke, das sind Betriebsrätinnen und andere Stellen dafür verantwortlich.
Kommt man mit Diversity, mit Gleichbehandlung an
Na, ich glaube, die Kunst besteht darin, Menschen mitzunehmen. Ja? Also ich öffne mich ja auch dann, wenn ich sozusagen ein bisschen begleitet werde. Manchmal ist es natürlich verängstigend, wenn irgendwie, weiß ich nicht, eine Vorliebe gar nicht meine Vorliebe ist und plötzlich muss ich mich damit auseinandersetzen und plötzlich soll ich das irgendwie akzeptieren und soll das vielleicht zu meiner Vorliebe machen. Das ist es nicht. Deshalb ist mir die Differenzierung so wichtig. Ja? Es geht um respektvollen Umgang. Es geht nicht darum, dass man sozusagen die Vorlieben anderer Menschen übernimmt, sondern es geht darum, dass ich in Kontakt trete und mir die Selbstdefinition hole, in einen Perspektivenwechsel gehe und schaue und das auch stehen lassen kann, ohne dass ich mein Gegenüber diskriminiere und abwerte. Das ist der Punkt. Ich muss nichts übernehmen. Ich kann sozusagen, wir leben davon, dass es viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und wir leben auch davon, auch eine Demokratie, by the way, lebt davon, dass es unterschiedliche sozusagen Stile gibt. Im Punkt ist es der Umgang mit der Unterschiedlichkeit und die auf Augenhöhe zu organisieren. Das ist, wie ich finde.
Es geht im Endeffekt um Respekt voreinander sozusagen.
Erst einmal um Respekt, aber gleichzeitig um Akzeptanz. Mhm. Und eines kann ich jetzt in der ganzen Diskussion, was oft wieder auftaucht, auch in den Medien nicht mehr hören, ist Toleranz. Das Wort Toleranz gehört eigentlich aus dem deutschen Vokabular völlig gestrichen. Ja, meine persönliche Meinung jetzt. Ja. Ich brauche nichts tolerieren. Ich toleriere nicht die Traude als Frau. Ich akzeptiere eine Frau. Ich akzeptiere einen Schwulen. Ich bin selbst schwul. Aber ich akzeptiere einen behinderten Menschen. Ich akzeptiere, es geht nicht um das, man verzeiht mir jetzt den Ausdruck, das Scheißwort Toleranz. Ja. Es gibt kein Wort für mich, was Toleranz betrifft. Und das findet man oft im Journalismus, aber auch in den sonstigen Diskussionen. Na, ich toleriere eh. Ja. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Nein, eh nicht, weil es in Wirklichkeit einen Wert mit kommuniziert.
Und ich muss mein Vis-à-vis, es ist mir völlig egal, welche Meinung sie oder er hat, einmal zuhören und wie die Traude richtig sagt, abholen dort, wo sie mir ist und auch andere Meinungen zulassen in dem Kontext. Ja.
Wir haben gerade von Respekt und dem Unwort Toleranz gesprochen. Mhm. Am Samstag hat die Regenbogenparade in Wien stattgefunden. Vielleicht Peter, Wie ist dein Zugang dazu?
Ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen, weil es ganz wichtig ist, zu erzählen, wie ist die Geschichte, wie war die Historie, wie es zur ersten Teilnahme gekommen ist. Seit das Gleichstellungsmanagement, was wir vorher erwähnt haben, bei der ÖBB gegründet ist, im Zuge einer Policy, und das hat, damals war der Vorstandsdirektor Kern ja noch da, haben wir uns beide ja auch erst näher kennengelernt. Wir waren damals per Sie. Und eigentlich sind wir beide mal in einem Nebendiskurs mit aufgegangen, aber wie wäre es denn, wenn wir es schaffen würden, die ÖBB dazu zu kriegen? Ich glaube, die Wiener Linien sind damals schon mitgefahren. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher.
Ich glaube, die Wiener Linien haben damals gesagt, wenn die ÖBB mitmacht.
Ja, genau, so ähnlich war es. Ja. Genau. Und wir haben sich einmal ausgesprochen, die Traude war da immer sehr offen. Es ist auch wichtig, nochmal zu sagen, man muss ja auch das Vis-à-vis haben von Seiten des Abgebens. Ja? Wenn das Vis-à-vis nicht funktioniert, ist es mir völlig egal wo. In einer Partnerschaft ist es genauso. Und die Traude war sofort Feuer und Flamme. Und die Traude hat das organisiert in einer Lehrwerkstätte. In der Lehrwerkstätte Floridsdorf, muss man dazu sagen. Und wir sind damals mit der Straßenbahn hingefahren, da ist das Krankenhaus in Ordnung nicht gestanden. Und ich muss ganz ehrlich jetzt gestehen, ein bisschen mulmig waren mir Lehrlingsbeauftragte, Lehrlinge in Handwerksberufen. Und wir sind dort angekommen, wurden eigentlich freundlich empfangen, muss man ganz ehrlich sagen, mit Kaffee und Kuchen. Und ich wurde innerhalb einer ganz kurzen Zeit davon überzeugt, na hoppala, mit welchen Vorurteile bist du denn jetzt da rausgefahren? Das heißt, jeder hat natürlich Vorurteile, können wir uns alle bei der Nase nehmen. Aber ich denke mir, die Vorurteile, die ich gehabt habe, na hoppala, die waren doch total falsch. Ja? Ich habe es jetzt nicht so artikuliert, aber ich glaube, ganz wenig.
Ja, was hast du für einen Vorurteil?
Ja, dass es vielleicht mit den Lehrlingsbeauftragten Diskussionen gibt, sagen wir es mal so. Ja.
Und du warst überrascht?
Oder? Ich war total überrascht. Ja. Ja. Es hat so einfach funktioniert und im Endeffekt war sofort das Jahr noch herrlich, das ist ein Lehrlingsprojekt. Mhm. Und das war ja die ersten Male auch ein Lehrlingsprojekt. Mhm. Quasi, das in die Bewertung oder in die Benotung der Lehrlinge vor Ort eingeflossen ist. Und zum großen Teil, und darauf muss man auch stolz sein, waren das auch weibliche Lehrlinge, die das organisiert haben und getan haben. Es war alles kunterbunt mischt. Aber ich denke mir, es ist viel weiter gegangen. Und auch innerhalb der Betriebsrätinnen und Betriebsräte war es ganz wichtig, auch dieses Signal zu setzen. Ja. Viele Betriebsräte haben natürlich auch schon zu dem Thema gearbeitet und mussten sich auch vielleicht Beschwerden anhören etc. Aber ich denke mir, es war wichtig in allen Bereichen, sowohl auf der einen Seite Betriebsrat, da muss man auch unserem Vorsitzenden im Konzernbetriebsrat dankbar sein, dass er auch mit dem Thema also nicht nur mitgearbeitet, er hat es ja auch gepusht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und wenn du jetzt einen Vorsitzenden hast, dem das Thema vielleicht nicht interessiert, schaut es auch wieder ganz anders aus. Oder wenn es einen Vorstandsdirektor gibt, der das Thema ja absolut nicht interessiert. Ich denke mir, sowohl der damalige Vorstandsvorsitzende im Konzern, aber auch der Kollege Hebenstreit als Konzernbetriebsratsvorsitzende haben ja das Thema auch mitgepusht, muss man ganz ehrlich sagen.
Vielleicht nur als Orientierung. Was funktioniert im Management? Im Management funktioniert natürlich der Business Case, oder? Der Business Case kann abgeleitet werden auf der einen Seite über die Produktivität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also es ist vollkommen klar, wenn man gerecht ist als Arbeitgebergeberin, wenn man schaut, dass alle sozusagen gleich behandelt werden und die Chancengleichheit gewährleistet ist, dann sind die Leute guten Mutes und werden alles tun, damit der Erfolg des Unternehmens auch garantiert ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben, finde ich, mit der Kerndimension sexuelle Orientierung einen echten Business Case geschaffen. Ja? Also nicht nur die Tatsache, als wir 2012 das erste Mal an der Regenbogenparade waren, übrigens mit diesen Zuckerln, waren alle, und ich schwöre es wirklich alle, weil ich war damals quasi auch diejenige, die Zuckern verteilt hat und willkommen und überhaupt und außerdem, sie waren überrascht, dass der ÖBB-Konzern an dieser Regenbogenparade teilnimmt. Also sozusagen die Antwort war oder dieses Erstaunen war, was die ÖBB? Mhm. Ja? Also das war für die Menschen ein echter sozusagen Perspektivenwechsel. Sie haben begonnen, die ÖBB auch ein Stück weit anders zu sehen.
Braucht es Role Models? Also jetzt sowohl auf Unternehmensseite, also wenn man jetzt rein die Unternehmen sieht, aber auch von Personen, also echte Role Models?
Also ich glaube, ja, Role Models, würde ich sagen, sind wichtig. Und bei uns war es ganz sicher dann der Peter Derm, der sich geoutet hat. Also bis zu den Zeiten muss man einfach sagen, also alle haben schwule Kollegen gekannt, aber niemand hat sie wirklich jemals gesehen und mit ihnen gearbeitet. Das war ganz interessant, um vielleicht noch eine kurze Geschichte erzählen zu dürfen. Unsere Führungskräfte haben ja Gender und Diversity Seminare belegt und einer der ersten Seminare war in einem sehr, sehr technischen Bereich. Da war irgendwie die Geschäftsführung und alle Menschen, also ich glaube, das waren ausschließlich Männer eigentlich, die halt große Abteilungen führen. Da war ein externer Berater und der hat halt trainiert und hat irgendwie die Kerndimensionen abgearbeitet. Und dann kam er so zur sexuellen Orientierung. Das war, glaube ich, die dritte Kerndimension. Und die Männer, ja, also meine Kollegen, blieben bei der sexuellen Orientierung. Das war ganz interessant, weil sie nämlich herausfinden wollten, was ist das eigentlich? Woran merkt man das? Was ist eigentlich die Selbstdefinition eines Kollegen oder einer Kollegin, die sich selbst als homosexuell einstuft? Ja, oder wie gesagt, ich bin halt lesbisch oder schwul. Was ist die Erwartungshaltung? Wie gehe ich damit um? Und die Geschäftsführung hat noch Jahre später, ja, kam sie zu mir und gesagt, du hast meine Welt reicher gemacht. Ja. Ja. Und ich denke mir, die Aha-Erlebnisse, es ist einfach günstig, das im geschützten Rahmen zu machen. Es ist günstig, dass niemand das Gesicht verliert. Und die Menschen müssen auch die Gelegenheit haben zu sagen, ich fürchte mich ein bisschen, ich kenne es nicht. Das ist für mich eine neue Situation. Ja. Erzähl mir mehr. Ja. Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Was ist die Erwartungshaltung? Ja. Und dann noch die eigene Erwartungshaltung, wie will ich damit umgehen. Und zum Schluss vielleicht, wir waren ja, das war voriges Jahr, dann Carrier der Europride. Und jetzt komme ich zum Business Case. Wir haben 2017 den Meritus Award gewonnen, weil wir intern tatsächlich recht viel umgesetzt haben. Und da meine ich nicht nur die Gender und Diversity Trainings, sondern eben auch so viele Veranstaltungen mit der Community, ja, ob jetzt mit AGPRO oder mit anderen Vereinen. Und wir haben seit über einem Jahr eine völlig autonome ÖBB-Gruppe, die nennt sich QBB. Und da sind alle LGBTIQ-Kollegen und Kolleginnen organisiert. Sie treffen sich sehr häufig. Und das ist ein unfassbar interessanter Austausch und das macht den Konzern einfach reicher.
Genau.
Es macht ihn reicher und ich glaube, das, ja.
Aber auch das war eine Zeit, glaube ich, wenn wir so weiterreden können, das war eine Zeit von 2 Jahren oder 3 Jahren, hat es gedauert. Wir haben uns ja noch ausgetauscht mit einem deutschen Kollegen, mit dem ich noch in Verbindung bin, von der Deutschen Bahn, der dieses Netzwerk betreut. Und da hat es doch 2,5 oder 3 Jahre gedauert, bis es soweit war. Ein erster Versuch von dir und von mir ist eigentlich irgendwie
völlig
an Desinteresse gescheitert, muss man halt auch zugeben.
Ja. Ja. Aber dann haben wir den Award gewonnen und
genau,
das war sowas wie
eine
höhere
Glaubwürdigkeit. Also vielleicht auf deine Frage nochmal ganz kurz. Role Models sind schon sehr wichtig, aber ich glaube nicht alles.
Ja, also ich als Mitarbeiterin fühle mich natürlich sicher, wenn ich merke, weiß ich nicht, der CEO oder die Vorständinnen finden das wirklich super und das ist alles okay, ich bin okay, du bist okay. Aber was ich schon wirklich betonen will, wirklich gemessen und gewogen wirst du an den Taten. Ja, also es reicht nicht, dass sich irgendjemand hinstellt und sagt, hey, bei uns sind wir alle cool, es ist alles fein, es ist alles irgendwie... Wenn du nicht in der Lage bist, Diskriminierungen tatsächlich gut zu begleiten, wenn du nicht in der Lage bist, zu garantieren, dass die Chancengleichheit, und das bedeutet sowas wie beruflicher Aufstieg, tatsächlich gewährleistet sind, dann hast du, das sind Vorbilder völlig wurscht. Viel zu wenig.
Wenn du nämlich nur das vorgibst für die Medien, aber im Internen nicht daran arbeitest. Ja, und das hat die ÖBB seit 2002 der Policy ja eigentlich sehr gut hingekriegt. Nicht mehr sehr gut, wunderbar hingekommen. Ja. Im Gegensatz zu anderen Betrieben. Ja. Mein Vorzeigebetrieb ist halt IBM, das muss man halt auch immer wieder sagen. Aber ich denke, mit der ÖBB hat in den doch 10 Jahren sehr, sehr viel geleistet.
Ja, ja gemeinsam deck wir. Ja.
Wenn wir 10 Jahre in die Zukunft blicken und aber auch 10 Jahre vielleicht zurück, wobei wir darüber schon gesprochen haben, was braucht's? Was sind die Wünsche? Und was braucht's dafür, um diese Wünsche vielleicht Realität werden zu lassen? Vielleicht, Traude, vielleicht magst du beginnen.
Das tue ich gern. Also 2011, als ich die Diversity-Beauftragte des ÖBB, als ich diese Funktion übernommen habe für den ÖBB-Konzern, habe ich mir selbst sozusagen die Zielvorgabe gegeben, 10 Jahre möchte ich intensiv daran arbeiten, möchte ich wirklich nichts unversucht lassen, damit sowas wie kultureller Bestandteil des ÖBB-Konzerns ist. Nach 10 Jahren muss ich sagen, in einigen Bereichen hat es gut funktioniert. Ich glaube, dass Vielfalt mittlerweile eine Rolle spielt in einem ÖBB. Ich glaube, dass ein großer Teil der Kollegen und Kolleginnen und des Managements gut für sich annehmen können, dass man gutes Geschäft machen kann, dass es einfach sinnvoll ist, dass man gut miteinander tut. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, es ist merkbar, es ist im Unternehmen angekommen. Das Unternehmen hat sich in diese Richtung weiterentwickelt. Ich bin aber noch nicht dort, wo ich eigentlich sein wollte. Ich wollte nach 10 Jahren, dass der Frauenanteil viel, viel höher ist als im Moment ist er 13%. Das ist lächerlich gering. Das schadet uns sehr. Die Mehrzahl der Reisenden sind Frauen. Das ist völlig unvorstellbar für mich und eigentlich ein ziemliches Geheimnis, wie man auf die Idee kommen kann, nicht mehr dafür zu tun, nämlich wirklich aktiv ganz viel zu tun. Wir haben ein großes Feld, wie ich finde, in Bezug auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit Behinderungen. Wir machen das seit 2 Jahren wieder gemeinsam, sehr intensiv und ich glaube erfolgreich. Auch da sind wir weit nicht dort, wo wir sein müssen eigentlich als Vorzeigeunternehmen, als Leitunternehmen Österreichs. Wir haben wie alle großen Betriebe in Wirklichkeit das große Thema Generationenwechsel, alt, jung, wie tun wir miteinander, wie sichern wir irgendwie das Wissen. Ja. Peter, was sagst du?
Also ich fange vielleicht anders an. Sagen wir nicht 10 Jahre, sagen wir vielleicht in 5 Jahren. Ja, weil wir altern ja beide, muss man ganz ehrlich gestehen, und wir alle, auch du, tun, ja, also nein, wir nicht. Ja. was ich mir wünschen würde, wären 2 Dinge. Das eine, in 5 Jahren sollten viele Betroffene, ob jetzt Frauen sind, ob jetzt Menschen mit Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung, ob jetzt Lesben, Schwule, Trans bei den ÖBB oder allgemein auch in der Gesellschaft viel mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen einmal bekommen. Es gibt noch immer die Diskrepanz, melden sich Leute überhaupt, wenn sie diskriminiert wurden, oder stecken sie gleich den Kopf in den Sand. Muss man auch hier sagen. Also ich würde mir wünschen, dass in der Community selbst allgemein ist, von allen Betroffenen, mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein da ist. Das heißt, das ist für mich aber gleichzeitig das Ist-Zeichen Zivilcourage. Es muss eine gewisse Zivilcourage von Betroffenen oder von Kolleginnen und Kollegen da sein, um anderen Kolleginnen und Kollegen bei einer schwierigen Situation zu helfen. Das ist ja auch beim Gleichstellungsmanagement so gewollt. Es ist ja auch so, dass andere Kolleginnen und Kollegen noch helfend eingreifen sollen. Ich denke mir, Zivilcourage ist das Allerwichtigste zu unseren Themen. Nicht nur, dass wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren altern, würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in 10 Jahren über alle Themen nicht lachen, sondern aber aus Freude lachen. Oh ja, aus Freude lachen, dass wir erstens einmal gemeinsam in unserer Gemeinsamkeit viel weiterbekommen haben, aber auch zu lachen, es ist auch auf gesetzlicher Ebene viel weitergegangen. Wir wissen, dass auf gesetzlicher Ebene in Österreich zu vielen Themen, vieles vor allem im LGBT-Bereich, von den Gerichten erkämpft wurde. Wir wissen aber auch, dass die Politik, und man verzeiht mir jetzt den Ausdruck, natürlich etwas lahmarschig oft ist, vor allem zu lesbischen Schulenbereichen, dass sie vielleicht auch zu dem Thema die Politik sich so ändert, dass sie alle diese Themen einfach als wichtigen Sektor übernimmt. In ihren Parteiprogrammen, als nicht nur als Nebenpunkt, sondern einfach als wichtigen Punkt, dass Diskriminierungsschutz, dass Diversität als ganz wichtiger Punkt da ist. Und dass wir vielleicht in 5 bis 10 Jahren gemeinsam zu viert, wir sind ja heute zu viert hier, feiern können.
Ja, das unbedingt. Darf ich bitte nur 2 Punkte noch anführen?
So viele du möchtest.
Also ich bin mir ganz sicher, dass wir in 10 Jahren weiter sind als heute. Ja. Ja? Also ich denke mir, es gibt mittlerweile großartige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die deutlich nachweisen konnten, die Welt ist friedlicher geworden, die Welt ist reicher geworden, es geht uns irgendwie insgesamt besser, wir gehen auch irgendwie insgesamt besser miteinander um. Also da bin ich guter Dinge. Was ich sehe ist, dass Diversity Management meines Erachtens eine Perspektive zu wenig beachtet, und das ist die soziale Schicht. Mhm. In Österreich, wo Bildung erblich ist, in Österreich, wo du nicht reich wirst, wenn du nicht erbst, in einem Land, wo die offensichtlich Vermögen, also wo die Vermögensschere in Wirklichkeit 2019 in Richtung Reiche gegangen ist, nämlich im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten am meisten, in so einem Land muss man sich die soziale Schicht anschauen. Ja, die Dimension sozial. Ich finde auch, die neuen Arbeiter, Arbeiterinnen, die sind klar zu erkennen, und ich habe nicht den Eindruck, dass sie gezielt adressiert werden. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik zum Beispiel aus der Corona-Krise gelernt hat. Die Frauen und die paar Männer in den systemkritischen Berufen, die kriegen vielleicht einmal einen kleinen Bonus, 200, 300, 400 Euro, und das war's. Das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Ja? Eine Anhebung des Kollektivvertrags ist das Mindeste, was diese Gruppe der Menschen, die in Wirklichkeit gezeigt hat, dass eine Krise ohne, eine Gesundheitskrise jedenfalls, ohne sie nicht bewältigbar wäre. Das ist das Mindeste.
Liebe Traude, lieber Peter, danke, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt. Viele weitere und neue Folgen gibt es natürlich auf www.wieder.at. Natürlich könnt ihr uns auch über sämtliche Podcast-Plattformen anhören. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert. Dann werdet ihr auch automatisch informiert, wenn neue Folgen online gehen. Bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, auf Wiederhören beim nächsten Wiederhören. Thank you.